Es gibt zwei Bücher von Lutz Dettmann zu besprechen und vorzustellen. Das eine heißt Anu, eine Liebe in Estland, und das zweite Und über uns der weite Himmel. Beide sind erschienen bei Lehmanns Media, Berlin 2019. Der erstgenannte Band ist eine Neuauflage, kostet 14,95 Euro und hat 412 Seiten. Der zweite Band erscheint jetzt neu, bietet noch einmal 568 Seiten Lesestoff und kostet im Handel 24,95 Euro. Insgesamt also an die 1000 Seiten. Lutz Dettmann, geboren 1961, stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, lebt heute am Schweriner See. Zugegeben, mir war der Autor Lutz Dettmann, dessen Buch Anu bereits 2013 bei einem estnischen Verlag in estnischer Übersetzung erschien, bisher unbekannt. Mag er auch 2002 schon mal Reiseerinnerungen veröffentlicht haben, so ist das eben, wenn weder von estnischer Seite noch Freunde oder Bekannte das Buch irgendwie mir empfohlen haben. Ein Deutscher, der über Estland schreibt. Bekannt ist von Dettmann, dass er Estland im Rahmen eines DDR-Ferienlagers in den 70er Jahren kennenlernte. Er betont in einem kurzen Vorwort, alle Figuren der Handlung seien frei erfunden, auch wenn sie teilweise authentische Namen tragen. Ich muss sagen, ich habe bei der Lektüre beider Bücher eigentlich immer zwei mögliche Konzepte des Autors im Kopf gehabt. Einerseits ist spürbar, besonders für alle, die Estland schon ein wenig kennen, dass Lutz Dettmann wohl etliche Archive durchstöbert hat, um Material für diese Geschichte zu sammeln. Vielleicht hat er auch Gespräche geführt mit Betroffenen, vor allem solchen Menschen, welche die Verbannung in Sibirien überlebt haben. Leider entstehen aber im Ergebnis für Leserinnen und Leser beider Bücher zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht sich auf den Verlauf der Geschehnisse einzulassen, also das, was bei einer Lektüre jedes Romans nahe liegt, oder man wird so manche Brüche im Erzählfaden entschuldigen angesichts der Faktenfülle, dem dokumentarischen Hintergrund der erzählten Geschichte. 187 Seiten lang können wir glauben, eine wunderschön erzählte Liebesgeschichte vor uns zu haben, wie auch schon der Titel nahelegt. Anu, eine Liebe in Estland. Der Rückgriff auf das Estland der späten 1930er Jahre wirkt interessant und lehrreich, obwohl der Autor ja im Vorwort schon sagt, die geschichtliche Wertung ist subjektiv. Ob nun alle Deutschbalten im damaligen Estland, damals noch Baltendeutsche genannt, wirklich dreisprachig waren, wie hier behauptet wird, also auch Estnisch sprechen konnten, lassen wir mal dahingestellt. Hier wird dargestellt, dass der Protagonist, ein ins Land seiner Schulzeit zurückkehrender Rostocker Student, vorwiegend ältere Deutsche in Tallinn trifft und fast alle Hitler-kritisch. Tatsächlich war es wohl so, dass viele der jüngeren Baltendeutschen der sogenannten Bewegung nahe standen, und die wird hier eben nicht beschrieben. Als symbolische Figur tritt Klaus Scheel auf, ein deutscher Bankier, dessen Familie Mitte des 19. Jahrhunderts nach Tallinn bzw. Reval gekommen war und der in den 1920er und 1930er Jahren Estlands erfolgreichster und auch reichster Bankier war. Dieser Klaus Scheel wollte tatsächlich nicht einfach ins Deutsche Reich umsiedeln, als Hitler rief, so wie andere meinten. Das ist nachzulesen. Und dass man dann unter den estnischen Dienstleuten auch sympathische Menschen treffen konnte, die auch deutsche Gäste mal nach Hause einladen, na klar. Hier wird eine solche Einladung gleich mit der mystischen Figur der Anu verbunden. In gewissem Maße mystisch wird sie dadurch, dass sie von vornherein von allen, die ihren Namen erwähnen, als etwas Besonderes beschrieben wird. Für einige ist ihre sexuelle Anziehungskraft besonders, auch für den deutschen Gast. Aber er meint, in ihr Geheimnisse verborgen zu sehen, die er ausgerechnet an ihrer Physiognomie festmacht. Hohe Wangenknochen, schmale Augen, die der deutsche Christoph als Zeichen irgendeiner asiatischen Herkunft deutet und sich sogar fragt, in welcher Steppe ihre Jurte wohl gestanden habe. Dazu voller Mund und blonde Haare. An ihr stimmte alles, stellt der deutsche Gast dann aber fest, trotz seiner Einwände gegenüber der optischen Erscheinung. Und betont damit eine ziemlich männliche Sichtweise, wie ich meine. die reine Körperlichkeit. Christoph Scherenberg selbst interpretiert es an dieser Stelle scheinbar eindeutig. Ich war voller Liebe. Im Grunde lassen sich die Storys beider Bücher mit vier Umdrehungen und zirkulären Kreisen darstellen. Erstens, der Deutsche verlässt seine Anno 1938 und kann sie wegen des hereinbrechenden Krieges nie wiedersehen. Zweitens, der Deutsche verlässt seine Anno 1938, wird aber im Krieg als Arzt nach Estland versetzt. Das Wiedersehen ist kurz und leidenschaftlich, doch er muss wieder weg und sieht sie nie wieder. Drittens, der Deutsche muss seine Anno 1938 und dann im Krieg nochmals wieder verlassen, schließt sich dann aber 1944 den estnischen Waldbrüdern an, kämpft in ihren Reihen, schlägt sich trotz sowjetischer Besetzung zu Anno durch, wird dort aber bei einem Schäferstündchen entdeckt, beide landen beim KGB, dort wird ihm durch einen alten Bekannten die Flucht nach Schweden ermöglicht und die beiden sehen sich nie wieder. Ob es noch eine vierte Zirkulation gibt, bleibt bis zum Schluss des zweiten Bandes offen. Kommt Christoph, der gefühlt estnische Deutsche, auch nachdem seine Anno grausame Lager in Sibirien überstehen muss, noch einmal zurück? Zeugt mit seiner Anno sogar noch ein Kind und muss sie erst dann verlassen? Insofern bieten sich für die gleich am Anfang stehende Bemerkung »Ich habe Anno verraten« gleich mehrere Varianten. Um diese vier Kreise drehen sich die beiden Bücher. 187 Seiten lang steigert sich die Geschichte zunächst bis zum Kennenlernen von Christoph und Anno und deren ersten Beisammensein. Wahre Liebe, davon ist immer schön zu lesen. Es lassen sich auch klare Stärken herauslesen. Lutz Dettmann verwendet als Erzähler dieser zunächst traumhaften Geschichte sehr klare Kennzeichen, die Leserinnen und Lesern das Mitfühlen und Miterleben erleichtern. Dabei hat er entweder sich selbst und seine Mitmenschen sehr gut beobachtet, vielleicht hat er auch einfach bei seinen sicherlich vielen Unterhaltungen mit Estinnen und Esten die Charakteristika ihres Verhaltens bemerkt. Jedenfalls ist es ziemlich auffällig, dass die wichtigen, die besonderen Momente in dieser Geschichte nicht einfach als Ablauf von Geschehnissen geschildert werden. Sie werden von scheinbaren Nebensächlichkeiten markiert, die aber vermutlich jeder kennt. Was mache ich in einem Moment höchster Befriedigung und Freude? Vielleicht fällt mir gerade in diesem Moment eine sehr schöne Blume am Wegesrand auf. Manche schauen in die Wolken, andere hören eine Lerche oder Amsel singen. Für Christoph und Anno gibt es auch eine gemeinsame Blume. Mit wissenschaftlichem Namen heißt sie schmalblättriges Weidenröschen. Charakteristisch für Wald- und Wiesenränder, es ist auch eine Art Spätanzeiger für menschliche Entwicklung. Weidenröschen wachsen gern auf Kahlschlägen, wo Bäume abgeholzt werden oder ehemaligen Hofstellen. Es heißt sogar, die Pflanze würde auf zerbombten Flächen als erste wieder auftauchen. Hier im Buch heißt sie entsprechend der englischen Bezeichnung einfach Feuerkraut. Denn dort, wo viele der Pflanzen zusammenstehen, entsteht ein flammend rotes Blütenmeer. In dieser Geschichte funktioniert das Auftauchen von Feuerkraut also als so etwas wie der nicht verlöschende Glaube an die ewige Liebe zwischen Anno und Christoph. Die Art der Beschreibung der von Emotionen begleitenden Ereignisse ist also eines der Kennzeichen und literarischen Höhepunkte dieser beiden Bücher. Das kann auch mal eine Fliege sein, die vergeblich gegen eine Fensterscheibe fliegt und tot liegen bleibt. Oft sind es Vögel, wie hoch am Himmel singende Lerchen oder auch in stillen Momenten eines schwierigen Abschieds das Ticken eines Gaszählers, von dem man übrigens auch erstmal wissen muss, wie sich das anhört, denn heutige elektronische Gaszähler ticken wohl nicht mehr so laut, wie das in den 1930ern so war. Auch das entfernte Bellen eines Hundes klingt zunächst gewöhnlich. Wer diese Laute aber schon selbst einmal in einer lauen baltischen Sommernacht gehört hat, wird sich gleichfalls erinnern und diese Geräusche nicht mit wütenden Kläffern in der Stadt gleichsetzen. Die estnische Ausgabe hat ein besseres Titelbild, muss ich sagen. Ein Motiv, das Leserinnen und Lesern zumindest nach Erfolg der Lektüre als einen sehr besonderen Ort wiedererkennen werden. Manchmal kommen bei Dettmann die geschilderten Verhältnisse leicht durcheinander, bei aller Empathie für Estland. So heißt es an einer Stelle, Zitat, Indreks Vater Er war Pfarrer in Cana, liebte mein Land in seinem Studium. So war Indrek zweisprachig aufgewachsen. Zitat Ende. Aber wer liebt da welches Land? Der estnische Pfarrer liebte mein Land? Wenn, dann liebte er doch wohl sein eigenes. Unnötig auch, dass bestimmte Sätze in anderen Schrifttypen gedruckt sind. Ob schöne Schreibschrift oder auch altdeutsche Schrift, die angeblich eine Estin so geschrieben hat, es ist vielleicht der Drang zur absoluten Glaubwürdigkeit, der Autor Detmann hier zur Übererfüllung seiner Ziele treibt. Und dann der Handlungsstrang. Ich denke, in einem Roman stünde auf jeden Fall die zu erzählende Geschichte im Vordergrund. Dazu ist es notwendig, dass zumindest die Hauptfiguren keine erzählerischen Brüche aufweisen, dass die Leserinnen und Leser immer wissen, wer da spricht. Romanfiguren müssen gut herausgearbeitet werden, damit sie glaubhaft wirken und Leserinnen und Leser sich in sie hineinversetzen können. Da stößt Autor Detmann an seine Grenzen. Denn offenbar gibt es eine zweite Motivation zum Schreiben. Und das ist sein Hang zum Dokumentarischen. Zeitsprünge, wie im ersten Band auf Seite 137, als es plötzlich heißt, das ganze Geschehen sei schon bald 50 Jahre her. Ein plötzlicher Perspektivwechsel. Aber andererseits sind gerade die sehr privaten Passagen, die Beschreibung von Gerüchen und Geräuschen in bestimmten Momenten so speziell, dass es unwahrscheinlich wird, sie könnten aus hinterlassenen schriftlichen Aufzeichnungen eines Verstorbenen stammen, so wie er im Buch beschrieben. Einerseits also die häufige Garnierung mit dokumentarischen, also gar historischen Elementen, dann wieder erzählerische Perspektivbrüche in der fortlaufenden Handlung. Wer ist Anu? Wie wird sie beschrieben? Ich werde den Wortlaut hier nicht wiederholen, aber es ist klar zu erkennen, dass es eine sehr männliche Sichtweise ist, wie gesagt. Beschreibungen, die so ähnlich schon vielfach immer dort zu finden sind, wenn es um körperlich angeblich perfekte Frauen geht. In Christophs Augen ist sie mal mein edles Tier, ein Naturkind mit blonder Mähne, kein Mädchen für die Großstadt, eine Nymphe. Der Deutsche versteigt sich sogar in die Bemerkung, Kleider würden sie nur behindern. Langsam wird klar, hier bastelt sich jemand ein Paradies, das er nicht erreichen wird oder nicht behalten kann. Der Rest des ersten Bandes ist erfüllt von langsamem tragischen Abschied. Kein Vergleich mehr zur langsamen, genussvollen Entdeckung der Insellandschaft und des einen Mädchens, das hier scheinbar nur auf ihn, den deutschen Christoph, gewartet hat.